Liebe Jugadores, bevor wir wieder in die Fußballgeschichte hineintauchen und unseren Spaß haben werden, ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast, wie ihr wisst, ist werbefrei und soll es auch bleiben. Und deshalb freuen sich Burkhard und ich über eure Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr im Internet unter www.jogo-bonito.de oder die IBAN gibt's ganz einfach auch in den Shownotes.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Sven? Mhm. Glaubst du, dass man über erste Male sprechen kann, ohne über Sex zu sprechen?
Nein.
Ich würde das gerne versuchen in den nächsten, ich weiß nicht wie viele Minuten.
Ich war, ohne Witz, als du es jetzt gesagt hast, so wie du es gesagt hast, war ich sofort wieder in dem Raum. Mehr möchte ich gar nicht sagen.
Was für ein Raum?
Stichwort erster Sex. Aber wir machen es nicht. Das ist zu privat. Erste Male sind unser Thema heute. Und ich muss eins sagen. Also beim ersten Mal in Jogo Bonito war das Frühstück okay. Es wurde immer besser. Es steigerte sich. Beim letzten Mal war es eine Explosion der Sinnlichkeit. Und ich habe es mit dem Weckmann gecrashed.
Ja.
Du hast dir so viel Mühe gegeben, ja? Und heute ist die Plörre zum zweiten Mal durch den Filter gelaufen. Ich musste deine Frau, mit der ich ja schon Gender-Diskussionen hier hatte beim Frühstückstisch,
das ist so verrückt,
wenn liebe ich, Hörende, ich will es mal sagen, heute hat sie mich gerettet mit handelsüblichen Krankenhaus-Pfefferminztee. Und der ist besser als der Kaffee. Was war los heute, Burkhard?
Sven, du bist einfach ein maßloser, ungezogener
Nein,
Gast.
Nein, doch. Aber hast du den zum zweiten Mal durch den Filter geschickt?
Ich möchte darauf nicht antworten.
Ja, erste Male. Ja, okay. Es ist so, wir sitzen wieder bei Burkhard Hupe. Es ist wieder das Frühstück. Ich bin satt. Sagen wir es mal so. Wir haben gefrühstückt.
Und du hast die Nase voll von mir und trotzdem müssen wir über das erste Mal sprechen.
Nein, aber ich bin aber froh, dass zumindest die Tasse wieder, zumindest mir das Gefühl gibt, dass ich hier willkommen bin. Es ist eine Tasse von Real Madrid. Wo hast du diese denn erworben?
Überleg mal, wo könnte ich die
wohl haben? Naja, die kann man auch irgendwie online bestellen. Wie oft warst du da?
Bei Real Madrid?
Ja.
7 oder 8 Mal
war ich Champions League Reporter. Ja. Burkhard Hupe, wie ihr wisst, ist in der ARD als Hörfunkreporter seit 1897 unterwegs.
1898 und der Sven ist jetzt, du machst das ja auch schon ewig lang, ne?
Ich mache das, glaube ich, sogar länger als Kurt Brumme es als Moderator im Studio gemacht hat, ja, und länger als Dietmar Schott. Ich bin der dritte Studiomoderator von Tore, Punkte, Meisterschaft,
Sport
und Musik, Sportzeit, Liga Live, wie die Sendung auch immer hieß. Mhm. Seit ich sie moderiere, heißt sie ja Liga Live, aber es ist und bleibt, ich finde, der Klassiker im Fußballwesten und das mache ich sehr, sehr gerne.
Ja, es ist das Beste am Samstagnachmittag, finde ich nach wie vor.
15:30 ist eine heilige Zeit. Ich glaube sogar, ich bin 15:30 Fetischist.
Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, ich bin 15:30 geboren.
Ich gehe zum Sexualtherapeuten und sage, ja, ich habe ein Problem, ich bin 15:30, Fetischist. Wie sage ich es meiner Frau? Ja, naja, gut. Also erste Male.
Ich dachte, wir kommen um den Sex echt drumherum, aber du willst es nicht.
Bei der Musik, ja. Also, ja, ist sehr gut. Erste Male, wir ziehen es mal auf den Fußball, Burkhard. Wir waren uns ziemlich schnell einig beim Gedanken daran, dass wir bei dieser Folge, wir werden heute schon persönlich, wir erzählen von unserem ersten Stadionbesuch und das eint uns. Es war der Besuch mit deinem Vater für dich und mit meinem Vater für mich. Meiner ist jetzt 83 und es war Köln-Müngersdorf. Und wann immer ich da im Stadion bin, werde ich sentimental. Wo war es bei dir?
Bei mir war es in Hannover, aber auch der erste FC Köln tatsächlich. Echt? Hannover gegen den ersten FC Köln 1976. Aber auch mit meinem Papa, aber der ist leider schon seit vielen Jahren tot. Mhm.
Darüber werden wir natürlich heute sprechen. Aber wir haben auch andere Geschichten mitgebracht. Mit einer Sache will ich dich jetzt mal konfrontieren. Erste Male, wir sprechen ja über, ich glaube, Bundesliga-Gründung, ne?
Bundesliga-Gründung, erstes Länderspiel, erste Meisterschaft.
Erste Meisterschaft des FC Bayern München übrigens.
Ah, das kommt auch noch dazu.
Ja, okay. Habe ich mir gedacht, ist interessant. Und ich habe hier etwas mitgebracht, hör doch mal rein. Das hat was mit dem 10. November 1982 zu tun. Ja? Mhm. Was kannst du, also ich meine, beam dich mal in die Zeit. 82, kurz nach dem verlorenen WM-Finale gegen Italien. Letzte Folge haben wir ja viel über vor allem das Spiel Italien gegen Brasilien gesprochen. Mhm. Die Folge hat mir übrigens sehr viel Spaß gemacht, aber es war ein sehr, sehr komplexes Thema, muss man sagen.
Es lag aber auch am Frühstück.
Ja, das war einfach facettenreich. Mhm. Heute wird es halt lustig und ein bisschen anders, aber so soll es ja sein. 10. November 1982. Was kann da zum ersten Mal passiert sein in der Geschichte des Fußballs?
Keine Ahnung, alles okay. Mögliche.
Ich spiele das mal ein. Wir sind in Koblenz in einem Stadion.
In Koblenz?
In Koblenz sind
Im
wir
Stadion
in einem
Stadion. Oberwert.
Ja, ja, ist es das? Wahrscheinlich ist Wahrscheinlich es das. Ne? Ist es und so hörte sich das an.
Ja, das ist Oberwert.
25. Spielminute. 1:0 für die deutsche Damen-Nationalmannschaft.
Ach ja, darüber will ich reden.
Erstes Länderspiel,
oder was? Das erste offizielle Länderspiel. Das war gegen die Schweiz. Mal wieder gegen die Schweiz. Das war auch das erste Spiel nach dem Zweiten Weltkrieg für die deutsche Nationalmannschaft.
Also erstes Spiel nach dem Ersten Weltkrieg auch gegen die Schweiz. Immer die Schweiz.
Immer die Schweiz. Ja. Und es war in dem Fall ein 5:1-Sieg. Die Geschichte von diesem Spiel ist natürlich eine sehr interessante. Wir werden auch die damalige Kapitänin hören, heute in Jogo Bonito. Aber der Weg hin zu diesem ersten offiziellen, wichtig, offiziellen Länderspiel, denn Deutschland war zu dem Zeitpunkt inoffizieller Weltmeister. Hä? Das musst du dir mal vorstellen. Es fuhr eine Mannschaft aus Bergisch Gladbach zur Weltmeisterschaft der Frauen, gewann da, aber war noch inoffizieller Weltmeister. Und dann sagte der DFB, oh, wir müssen aber schnell eine Frauenabteilung gründen. Und dann, zack, wurde die dann hochgezogen und 82 ging die Reise los des Frauenfußballs, ich finde. Und das wird deine Frau sehr freuen, dass wir natürlich den Frauenfußball hier behandeln in Jogo Bonito. Ich weiß nur nicht, ob sie mit den Details dann einverstanden sein wird, denn der Weg dahin war ein sehr steiniger für die Frauen.
Ja, das kann man wohl sagen. Also ich meine, die öffentliche Wahrnehmung war, sagen wir mal so, nicht ungeteilte Zustimmung.
Ja, vor allen Dingen 1955, als das wirklich verboten wurde vom DFB. Mhm. Ja. Aber dazu kommen wir später. Das ist, finde ich, ein sehr spannendes Thema. Ich würde vorschlagen, wir steigen einfach ein mit der Geschichte, die mich mit meinem Vater verbindet. Das ist der Besuch beim 1. FC Köln. Mich verbindet so viel mehr mit ihm. Also ich habe sehr viele gute Erinnerungen, habe eine schöne Kindheit gehabt und freue mich, dass mein Papa so lange jetzt schon bei mir ist. Und jetzt ist er halt natürlich alt. Aber wenn ich zurückdenke an diesen Stadionbesuch, was soll ich sagen? Es war das Spiel 1. FC Köln gegen Waldhof Mannheim.
Welches Jahr war das?
1984. 25.02. Es muss ein langer, trister Winter gewesen sein. Der 1. FC Köln, habe ich gesagt 84, ne? Mhm. Ja. Der 1. FC Köln war zu dem Zeitpunkt DFB-Pokalsieger. Da spielten Spieler wie Klaus Allofs, Klaus Fischer, Pierre Littbarski, Matthias Hönerbach, der wohnt bei mir im Ort, den treffe ich beim Bäcker mittlerweile.
Das war doch der mit diesen Gewaltschüssen immer,
ne? Ja, Verteidiger, ne? Der einfach unfassbar geschossen hat. Toni Schumacher spielte da im Kasten. Man müsste ja meinen, dieses Müngersdorfer Stadion platzt an diesem Samstagnachmittag aus allen Nähten. Kann man nicht gerade sagen, aber der Reihe nach. Also ich muss meinen Vater bekniet haben, dass wir endlich mal zu diesem Stadion fahren, weil groß geworden bin ich unweit von dem Haus, in dem du wohnst, eigentlich einen Steinwurf entfernt, hatten wir unser kleines Häuschen als Familie Pistor und dann fuhren wir die Aachener Straße. Wer in Köln wohnt, weiß ganz genau, wir sind hier in Königsdorf und dann fährt man die Aachener Straße rein. Man braucht etwa eine Viertelstunde, wenn die Ampelschaltung okay ist. Und dann taucht auf der rechten Seite jetzt immer noch dieses Stadion auf und das sah damals anders aus. Es gab diese Flutlichtmasten, das weite, sehr weite Rund, muss man sagen. Also ich glaube, in keinem Stadion stand man so weit entfernt. Und ich bin dann immer zur Kirchengemeinde dahin gefahren, über die Aachener Straße, denn die Kirchengemeinde, meine Eltern sind sehr fromm, fuhren wir sonntags immer an diesem Stadion vorbei. Und Fußball war irgendwie, hat mich gereizt, immer schon. Und dann muss ich ihn so bekniet haben, dass er dann gesagt hat, okay, Herrschaftszeiten, dann fahren wir eben mal zu diesem 1. FC Köln.
Und da warst du 11?
12. Ich war elf. Ich wurde 12. Und ich kann mich nicht mehr genau an die Fahrt erinnern, aber ich kann mich an den Moment erinnern, wir haben sehr nah am Stadion parken können, relativ kurz vor dem Spiel. Das hat mich schon verwundert. Weil ich habe ja irgendwie dieses Müngersdorfer Stadion, da gingen ja 60.000 Leute ran, waren viel größere Stehplatzbereiche als heute. Und es war ja echt eine große Schüssel. Und die Länderspiele waren ja immer voll. Und die meisten Spiele, die ich live gesehen habe im Fernsehen, da war ja riesig was los. Und ich dachte, warum können wir denn hier auf dem Parkplatz vor der Jahnwiese parken? Und wir sind direkt am Stadion. Na, dann bin ich mit meinem Vater hoch zu dem Kassenhäuschen. Das war ja alles noch ein bisschen anders gebaut. Und mein Vater kaufte für die Südkurve, ne? Karten. Ja, kriegst du ja heute gar nicht mehr, ne? Und dann gingen wir rein. In Windeseile waren wir vorbei an den Ordnern, weil es waren kaum Leute da. Und als wir ins Stadion kamen, da war ich total verwundert, Burkhard. Weil das sollte dann die glitzernde, tolle Welt sein des Fußballs. 1982 hatte ich meinen ersten Kicker gekauft nach dem Halbfinale gegen Frankreich. Ich spielte im Fußballverein und ich dachte, ey, Profifußball, das ist der Wahnsinn. Und dann gucke ich und es war ein fast leeres Stadion. Diese ausgeblichenen, ja, rosa-orangenen Sitze,
genau, die, vor Augen.
Genau, die da waren. das war einfach überhaupt nicht schick. Und es gab diese Blumenkübel an der Tatanbahn, an der Weitsprunganlage und Hochsprunganlage. Und am Ende der Tatanbahn folgten dann doch mal 10 Meter, wo dann die ganzen Menschen mit Beeinträchtigungen saßen. Man war also irrsinnig weit weg von diesem Stadion. Und dieser 1. FC Köln spielte da gegen Waldhof Mannheim. Und die Erinnerung ist die, dass man die Spitzenschreie des Trainers Klaus Schlappner immer gehört hat. In der Südkurve. Man hat den dann gehört. Kennst du noch den Schlappi?
Ja, logisch, aber
hat ja, der war natürlich sauer auf seine Mannschaft, weil, was soll ich sagen, der 1. FC Köln war natürlich eine tolle Mannschaft mit den eben genannten Spielern. Klaus Fischer erzielte in der 17. Minute das 1:0, aber der Jubel ebbte schnell ab, weil nicht viele Leute im Stadion waren. Ne? Ja. Oder dann in der 89. Minute Klaus Allofs mit dem 2:0 und so war der 6. 1. FC Köln, also in der Tabelle, erfolgreich gegen Waldhof Mannheim, diesen kleinen Verein. Ne? Und der FC hatte gewonnen. Und
wie viele Zuschauer waren da?
Ja, jetzt kommt's ja. Das ist, finde ich, fast der Plot in dieser Geschichte, weil heute, wenn aufgemacht wird, sind ja 50.000 da. Nur der Gästebereich ist vielleicht manchmal ein bisschen lichter besetzt. Ich glaube, Köln
kommt.
Wenn, ja, ja. Aber wenn die Bude erweitern würden, was sie zurzeit nicht dürfen, 60 oder 70.000, ich glaube, sie würden die Bude vollkriegen. So ist das in dieser Stadt. Ne? Damals waren 3.350 Tickets verkauft worden.
Nee. Das ist ja die Minuskulisse der Fußball-Bundesliga-Geschichte beim 1. FC Köln wahrscheinlich.
Ich habe mir das noch angeguckt, du. Die Bild-Zeitung titelte Köln vor der Pleite.
Echt?
Weil, ja, wichtig früher Zuschauereinnahmen über Stadien.
80% des Etats.
Da danken die Bayern immer noch dem lieben Herrgott für die Olympischen Spiele, dass sie die dicke Bude dahin gebaut bekommen haben. Mhm. Das war ganz wichtig und nur 3.350, ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Betriebswirt, aber das waren 35.000 D-Mark an Einnahmen, hat Kalli Thielen dann, der damalige Manager, vorgerechnet. Also am Ende haben sie ein Minus von 18.000 D-Mark gemacht. Die Kölner. Und der sagte, wenn das so weitergeht, dann sind wir bald am Ende. Ja,
das also sie brauchten 53.000 D-Mark Einnahme quasi?
Genau, um die laufenden Kosten da zu decken, hatten sie mit dem Spiel nicht. Ne? Das ist eine irrsinnige Wendung. Klaus Schlappner sagte hinterher über dieses Spiel, es sei für seinen jungen Amateur Edelmann schon ein Erlebnis gewesen, in so einem großen Stadion vor so wenig Leuten zu spielen. Das war natürlich schwarzer Humor à la Klaus Schlappner. Aber weißt du, was es mir war? Es war mir persönlich in dem Moment vollkommen egal, weil ich hatte ja endlich mal in der Bundesliga ein Spiel live gesehen. Stand da im kalten Stadion, 2 Tore fielen und ich war meinem absoluten Idol, Toni Schumacher, so nah, dass ich ihn leibhaftig sehen konnte. Und ich werde diesen Moment nie vergessen und ich bin meinem Vater, ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt weiß, dass wir das damals gemacht haben. Ich habe es ihm natürlich erzählt und jedes Mal gedankt, aber ihm war Fußball nie so wirklich wichtig. Also immer, wenn Köln gewinnt, dann ist er der Erste gewesen, der mit der Fahne durch die Stadt gelaufen ist. Der ist ja auch gebürtiger Kölner, 38, der hat ja noch Bomben über Köln erlebt, ne, muss man sagen. Und wenn es schlecht läuft, dann ist er auch einer, der sagt, heute gibt alles ja nichts, das ist auch furchtbar. Ja, aber ich möchte ihm an dieser Stelle sagen, und ich werde ihm natürlich diese Jogo Bonito-Folge schicken, danke dafür, Papa. Freut mich, wenn er sich darüber freut.
Ja. Aber weißt du, was das Gute war für deinen Vater? Der musste dich nicht auf die Schulter nehmen, damit du ordentlich sehen kannst.
Der ist gut. Wir standen echt in der Südkurve. Da war es ja echt noch eine Kurve, ne?
Krass.
Ja, man konnte auch direkt wieder wegfahren. Also es war Abpfiff, ne? Und dann warst du ja auch direkt auf dem Parkplatz an der Jahnwiese. Da hast du ja überhaupt gar keine Chance zu parken jetzt bei Spielen. Aber da konntest du hingehen und fuhrst einfach vom Hof und dann war es auch pünktlich zur Sportschau wieder zu Hause. Und wir mussten eine halbe Stunde fahren.
Aber man kann, glaube ich, festhalten, das Müngersdorfer Stadion war nichts, worauf du so als FC-Fan so furchtbar stolz gewesen bist.
Ja, das war ja ein Stadion Burkhardt. Wissen die wenigsten. Das Ding ist ja wieder abgerissen. Es wurde 75 gebaut. Und wer jetzt rechnen kann, weiß ja, Moment, wir hatten noch 74 eine Weltmeisterschaft. Und eigentlich war Köln ja ein Spielstandort. Mhm. Aber die Kiste wurde halt nicht pünktlich fertig. Ja, die wurde echt nicht fertig. Und weißt du, warum auch das Rund so weit war? Das war ja auch Leichtathletikstadion. Früher gab es das ASV Sportfest. Das war ja eine Riesennummer. Früher Leichtathletik. Du erinnerst dich an Stuttgart und so. Oder das ISTAF in Berlin. Und in Köln war auch das ASV Sportfest. Die haben, so ist meine Information, das Stadion auf den Grundmauern des ganz alten Stadions gebaut. Und da hatten die eine 500-Meter-Laufbahn. Und deswegen musste das eben noch weiter rausgebaut werden. Man hat da eben die Welle genutzt. Mhm. Und deswegen war das so eine Riesenschüssel. Und bei aller romantischen Verklärung, ich liebe ja auch den Ort Müngersdorf. Und wann immer ich irgendwie im Studio bin, spreche ich davon, jetzt geht's nach Köln-Müngersdorf. Und ich glaube, dass die Hörerinnen, 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 Ähnliches fühlen wie ich. Es gibt eben Stadien, die kannst du Gott weiß wie benennen, aber wenn du in den Stadtteil Müngersdorf gehst, dann weiß man einfach um 15:30 Bescheid.
Ja, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass das Stadion doch wirklich gewonnen hat nach dem Umbau zur Weltmeisterschaft 2006.
Ja, natürlich. Du, 2006, da war die Kiste natürlich voll und ich war auch mal im Stadion und die Welt war ja wirklich zu Gast bei Freunden. Was war denn das für ein internationales Fest? Ich erinnere mich an so viele schöne Partys in der Innenstadt. Ich war auch mal in Frankfurt, in Berlin. Das war ja wunderbar und das war, finde ich, schon eine Visitenkarte für Deutschland. Und ich glaube, in der Welt ist auch diese Botschaft größtenteils angekommen.
Ja. Es gab damals übrigens auch Kollegen aus aller Welt, die zum allerersten Mal nach Deutschland gekommen sind.
Das ist ja spannend im Pressebereich, wenn wir da rumlaufen,
absolut,
oder?
Absolut, ja.
Da hast du hier die amerikanische Ecke, da die englische Ecke.
Und die japanische. Die Japaner haben ja übrigens auch, zumindest beim Confed Cup in Köln gespielt damals. Erinnere ich mich noch dran. Und es gibt im Internet eine wahnsinnige Geschichte, von der ich nicht weiß, ob sie zu 100% wahr ist, aber sie wird halt immer wieder und erzählt seit Jahren. Und zwar über einen japanischen Fernsehreporter. Und dieser Reporter hieß Kiyoshi Inoue. Also zumindest nach dem,
was... Muss ich mir den Namen jetzt merken?
Weiß ich nicht. Und der hat auf jeden Fall sich gedacht, Mensch, wenn du mal nach Deutschland kommst dann, und du überträgst da Fußballspiele, dann versuchst du deinen Zuschauern zu Hause auch gleich so ein bisschen noch was von der Geschichte des WM-Gastgebers.
Das war ja auch sein erstes Mal in Deutschland.
Genau, das war sozusagen sein erzieherischer Impetus, den er mitgebracht hatte. Ich erzähle den Leuten auch ein bisschen was über Deutschland. Wenn ich schon mal da bin und bin auch zum ersten Mal da.
Nee, das machst du doch auch, wenn du nach Peking fährst. Ja, oder wie auch immer. Du bereitest dich auf Länder vor.
Ja, aber ich bereite mich halt vor. Und Kiyoshi...
ich ahne was.
Kiyoshi Inoue... Also ich.
Der Pfefferminztee ist übrigens überragend.
Ich werde das so weitergeben. Es gibt von Kiyoshi Inoue verschiedene Zitate, die sich bis heute hartnäckig im Netz halten. Mhm. Ich gebe die einfach mal so unkommentiert weiter. Mhm. Also er saß also in Dortmund im Fußballstadion und übertrug ein Spiel und begrüßte also die Zuschauer, so als muss Deutschland gegen Italien gewesen sein. Mhm. Auch ein paar Schwarze spielen für Deutschland. Auch Deutschland hatte ja viele Kolonien in Afrika. Das ist das Erste mit dem Finger an. Hier in Dortmund, das ist das zweite Zitat, hier in Dortmund sieht man noch deutlich, dass hier früher das kommunistische Ostdeutschland war. Grätscht der Co-Kommentator dazwischen. Was? Ist das wirklich schon Ostdeutschland? Und Inoue im Brustton der Überzeugung, ja, der Fluss Rhein war früher die Grenze. Wer darüber wollte, wurde erschossen. Es gab nur eine Brücke bei Remagen. Die ist jetzt wieder aufgebaut.
Nein!
Doch.
Der beschleunigt ja noch im freien Fall.
Ja, absolut.
Also übrigens, also für alle, die es nicht wissen, die Brücke von Remagen, ganz wichtig. Und die gibt es natürlich nicht. Nein. Da gibt es ein Denkmal oder genau, ein Mahnmal oder wie auch immer.
In dem alten Brückenpfeiler ist ein Museum eingerichtet. Da waren wir auch schon drin.
Waren wir auch schon drin, aber die könnten die nochmal überarbeiten, finde ich, die Ausstellung.
Ja. Und dann hatte er letztendlich dann auch Probleme mit den deutschen Spielern, die Spielernamen auszusprechen. Und vor allen Dingen an einem Spieler, der damals quasi am Anfang seiner Weltkarriere stand, hat er sich die
Poldi oder
hat sich die Zunge verknotet oder was immer. Pass auf, er sagte also, diesen deutschen Spieler kann kein Mensch aussprechen. Ich muss mal auf meine Liste schauen. Shiwainushi Taigari. Schweinsteiger.
Schon klar.
Nennen wir ihn einfach, und jetzt kommt, das finde ich so cool, es war ihm einfach zu kompliziert. Shiwainushi Taigari. Nennen wir ihn also einfach das Lachsgesicht mit der Bürste auf dem Kopf. Und wenn du dir die Frisur anguckst von Schweinsteiger aus dem Jahr 2006.
Er hat doch recht.
Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber ich kann die Assoziation schon nachvollziehen.
Was nochmal? Das Lachsgesicht?
Das Lachsgesicht mit der Bürste auf dem Kopf.
Wie sieht denn ein Lachsgesicht aus?
Ja, so die Farbe halt. So Lachs.
Ja, auch
so
Lachs, der Lachs, Farbe. Wie der guckt ja auch geheimnisvoll, der Lachs.
Weißt du, selbst wenn die Geschichte nicht stimmen sollte, sie ist so gut erfunden, dass ich sie immer wieder erzählen möchte.
Der hat doch jetzt immer so schöne Sachen an, der Basti.
Der übrigens ein total netter Kerl ist. Ich habe den ja während der Europameisterschaft jetzt in in Rom tatsächlich zweimal getroffen und habe lange mit ihm gesprochen in seinem Hotelzimmer. Es klingt jetzt super exklusiv, war es auch, aber es war dann auch nicht so aufregend, wie es vielleicht...
Es war dein erstes Mal mit Schweini auf dem Hotelzimmer.
Das, aber wir waren nicht allein.
Wie ist denn aber
Shiwainu Taigari?
Ich habe mit Pierre Littbarski gesprochen, der ja in Japan seine zweite Frau kennengelernt hat und da auch gespielt hat. Und Littbarski ist für die Japaner auch eine unüberwindbare Hürde gewesen. Und deswegen wurde er ja Litti-san. Ja? Also das ist so. Littbarski, das war für Japaner nicht machbar.
Einfach. Litti-san?
Litti-san. Hm? Kann ich übrigens sehr empfehlen. Einfach Fußball, den Podcast Woche für Woche treffe ich da. Menschen, heute werden wir übrigens auch noch Karl-Heinz Rummenigge aus diesem Podcast hören mit seinem ersten Mal. Ach komm, den können wir doch jetzt hören. Karl-Heinz Rummenigge, ja, habe ich getroffen und gibt ja so Geschichten vom ersten Mal mit Toni Schumacher. Der hieß ja eigentlich Harald. Ja? Harald, seine Mutter hat ihn auch immer Harald genannt und er hieß ja bis eigentlich zu seinem ersten Training als Profi beim 1. FC Köln Harald in seinem Leben. Es gab ja schon einen Anton Schumacher als Torhüter beim 1. FC Köln, der auch im Europapokal gespielt hat, in Liverpool großartig gehalten hat. Der war schon ein sehr, sehr bekannter Torhüter, der Anton Schumacher. Mhm. Und dann kam der Harald Schumacher in die Kabine des 1. FC Köln, natürlich früher als alle anderen, das scheint der Trick gewesen zu sein, geh einfach früher als die anderen hin, dann bist du schon mal da und dann kannst du die fragen, was Sache ist. Der siezte natürlich alles und stellte sich vor und da sagte einer seiner neuen Mitspieler, wie, wat, Harald, haben wir schon hier, du bist ab heute der Toni. Und mit dieser Feststellung, dass er dann der Toni ist und der war der Junge, Harald, wurde aus ihm dann, das war die Metamorphose.
Weil die Harald Konopka hatten wahrscheinlich,
genau.
Ne?
Ja, ja, ja. Und so wurde aus ihm dann eben Toni Schumacher, hat er mir auch mal erzählt. Und ähnlich war es eigentlich mit Karl-Heinz Rummenigge aus Lippstadt. Ich finde, es ist eine super interessante Folge geworden, weil ich wollte den Karl-Heinz Rummenigge, der ja steht ja schon für Bayern, für Geld, für wurde immer als Worldwide Kalle bezeichnet, also der die internationalen Geschäfte des FC Bayern München nach vorne gebracht hat. Und an dem scheiden sich ja auch manchmal die Geister. Ich habe ihn als jemanden kennengelernt, der vor allem seine Lippstädter Vergangenheit sehr im Blick hat und recht bodenständig doch rüberkam. Ja, und in diesem Podcast erzählte er mir so vieles. Ich kann es nur empfehlen, das zu hören, weil das ist interessant geworden. Zum Beispiel hat er auch Kacke von der Straße weggeräumt als Straßenfußballer, weil er der Kleinste war und die Großen gesagt haben, du kannst nur mitspielen, wenn die Kacke weggeräumt ist, dass der Ball da nicht durchrollt. Hat er dann eben gemacht, ne? Der große Karl-Heinz Rummenigge. Ja,
Wahnsinn.
Ja, und dann ging es zu den Bayern. Was sagte er da?
Als ich mein erstes Training hatte, bin ich natürlich, das fing um 10 Uhr an, ich war aber schon um 9 Uhr in der Kabine und mit weitem Abstand der Erste. Und dann kamen natürlich diese ganzen großen Spieler rein und dann habe ich mich vorgestellt bei Franz Beckenbauer und habe dann gesagt, mein Name ist Karl-Heinz Rummenigge, ich komme aus Lippstadt und ich bin jetzt hier unter Vertrag genommen worden und habe das große Glück, dass ich mit Ihnen trainieren darf. Und dann hat er mich nur angeguckt und hat gesagt, ich bin der Franz. Und dasselbe war beim Gerd Müller. Ich hatte ja am Anfang kein Auto und dann hat mir irgendeiner gesagt, der Gerd hat Beziehungen zu BMW, vielleicht kann der dir helfen. Und dann bin ich zu ihm und habe gesagt, Herr Müller, ich habe gehört, Sie hätten gute Beziehung. Meinen Sie, Sie könnten mir helfen, dass ich da ein Auto etwas preiswerter kriege? Und dann hat er gesagt, Junge, mach dir mal keine Sorgen, ich sorge für alles. Also die waren, obwohl sie Superstars waren in den 70ern, 80ern, waren die unglaublich menschlich und auch tolle Persönlichkeiten, muss ich sagen.
Karl-Heinz Rummenigge. Eine Stunde lang habe ich mit ihm gesprochen, da ging es vor allem um sowas. Man lernt ihn da. Ich finde das interessant, man sollte Leuten auch die Möglichkeit geben, dass sie nochmal Einblicke gewähren.
Und ja, ich habe es geliebt. Du weißt, ich habe es gehört, ich hab dir sofort geschrieben, ich habe es geliebt. Ich finde es einfach eine meiner absoluten Lieblingsfolgen in dem Podcast.
Ja. Ja, also ich bin da auch sehr froh drum, weil ich weiß nicht, man kommt so in das Alter, wenn alles immer so bleibt, wie man irgendwie die Bilder so für sich gemalt hat, dann tut sich auch nicht mehr so viel. Ich finde, es lohnt sich immer wieder mal die Fenster aufzureißen.
Absolut.
Ja, und dafür haben wir auch Jogo Bonito. Mir geht's echt sehr gut hier mit dem Podcast. Liebe Leute, empfehlt uns. Wir haben Lust zu wachsen und euch Geschichten zu erzählen. Burkhard, komm, weil Vertrieb ist ja auch wichtig. Du hast ein Buch geschrieben. Lass uns doch den Leuten sagen, dass es das gibt. Ein super Weihnachtsgeschenk oder so auch mit tollen Geschichten. Wie heißt es?
Das Buch heißt Der Weisheit letzter Schuss und es geht in diesem Buch um ja die Absurditäten, die liebenswerten kleinen Geschichten im Fußball, die der normale Fußballfan wahrscheinlich nicht kennt, die ich aus verschiedenen Archiven rausgesucht habe. Und eine oder mehrere Geschichten drehen sich natürlich rund um meine Lieblingsweltmeisterschaft 1930.
Ach.
Ja, ich habe ja versprochen, dass es quasi jedes Mal eine Rolle spielt, wenn wir beide uns treffen, ja, zu Jogo Bonito. Und das passt natürlich unter der Überschrift erste Male besonders gut, weil es natürlich die erste Fußball-Weltmeisterschaft gewesen, ja, ist. Und weil natürlich diese europäischen Länder da irgendwie hinkommen mussten nach Uruguay. Damals gab es noch keine Flüge über den Atlantik, die mussten also mit dem Schiff dahin. Und diese Schiffsreise, die kriegt einen größeren Platz in diesem Buch. Und weil die einfach so besonders gewesen ist. Sie sind mit der MS Conte Verde gefahren. Das heißt übersetzt, glaube ich, der grüne Graf. Und das Besondere war natürlich aus heutiger Sicht, dass die Fußballer, die an Bord waren, nicht die großen Superstars gewesen sind. Dass es aber einen Superstar an Bord gegeben hat tatsächlich, der nur für diese Fahrt angeheuert wurde. Also das war ein Russe, ein russischer Bassist mit dem wunderbaren Namen Fjodor Ivanovich Schaljapin. Und das war der berühmteste Bassist seiner Zeit. Und man hatte den also engagiert, um für ja die nötige Unterhaltung an Bord zu sorgen. Der musste also jeden Abend singen und war ein Hühne von in seiner ganzen Erscheinung, hatte eine große Entourage dabei. Nadja, seine, ich glaube, zweite Tochter war auch dabei. Die verdrehte den Fußballern dann regelmäßig den Kopf, wenn sie mit so einem kleinen Pudel da spazieren ging, der regelmäßig ausgeführt werden musste. Und jeden Abend gab es also Hochkultur mit Schaljapin, dem berühmtesten Bassisten seiner Zeit. Und der Mann muss schon auch ein sehr einnehmendes und auch einschüchterndes Wesen besessen haben. Und als die Conte Verde dann damals den Äquator passierte, sollte es natürlich auch ein Äquatorfest an Bord geben. Und der Kapitän, der Italiener Pinzetti, fragte dann den Schaljapin, ja, was können Sie denn dazu beisteuern? Wir machen ja ein Programm, eine kleine Unterhaltungsshow und so weiter. Und der Schaljapin sprang empört auf und brüllte den Kapitän an, ich werde überhaupt gar nicht singen. Wenn Sie hier einen Schuhmacher an Bord hätten, würden Sie sich von ihm auch ein paar neue Schuhe machen lassen, nur weil Sie den Äquator überqueren. Oh, und dann hat der Kapitän also sehr schnell wieder zu den Akten gelegt. Alle anderen haben dann ein Programm gemacht. Also der Schiedsrichter Langenüß mit seinem Kollegen Christoph, die haben zusammen Pat und Patachon-Sketche gespielt. Die rumänische Nationalmannschaft hat das Lied der Wolga-Schlepper gesungen. Und Schaljapin hat sich eingeschnappt, in seine Kabine zurückgezogen. Und was dieser Typ für ein Mensch gewesen sein muss, hat Maxim Gorki, der große russische Schriftsteller, dann mal festgehalten. Er war auch sein Freund, hat seine Biografie geschrieben. Und der schrieb also, bevor wir dann noch was von ihm hören, dieser Mensch ist gelinde gesagt ein Genie. Da ist etwas Ungeheuerliches, das sich mit einer erschreckenden, teuflischen Gewalt die Menge untertan macht. Sogar wenn er den ganzen Abend nichts anderes sänge als »Herr, erbarme dich«. Diese Worte versteht er so zu singen, dass sie der Herr, falls es ihn gibt, unbedingt sofort vernehmen wird und sich augenblicklich eines jeden und jeglichen erbarmt oder die Erde in Staub und Asche verwandelt. Ja. Не тронутся боятся, не то, что близки, а мы, кто стал кусаться, тот сейчас давай. Pass auf, jetzt kommt gleich noch die beste Stelle. Das kannte man damals nicht, ne? Also der hat, das ist ja das Flohlied aus Mussorgskis Mephistopheles. Und da heißt es dann, dass das Publikum im Theater nach diesem Lacher wie vor den Kopf geschlagen minutenlang stumm da saß und sich nicht mehr bewegen konnte. Und dieser Typ saß also mitten unter diesen Fußballern, die die erste Weltmeisterschaft spielen sollten in Uruguay auf diesem Schiff. Mehr als zwei Wochen lang kam da nicht weg und musste jeden Abend für den Pöbel singen. Ja. Und das hat ihm so gestunken.
Ja, ja, gut.
Dass er also keine Ex, er wollte einfach nicht extra nochmal auftreten.
Gab's nicht mal einen Schlager mit diesem, so, das Lachen erinnert mich an so einen Schlager, das gab's mal, der lustigen.
Moskau, ne?
Ja. Ja, das auch. Das ist eine schöne Aufgabe für die nächste Folge. Ja,
ja.
Cool, eine Geschichte aus deinem Buch dann. Der Weisheit, genau. Letzter Schuss. Und wo wir gerade bei der Heizdeckenabteilung sind, guckt doch einfach mal überall da, wo es Karten gibt, wenn ihr Lust habt. Fußballgeschichte. Ein lustiges Bühnenprogramm, einen bunten Abend des Fußballs, ich glaube, schlimmer kann man es nicht sagen, zu erleben. Dann kommt doch einfach in Pistors Fußballschule, das ist mein Bühnenprogramm nach Corona, versuche ich wieder in die Hallen zu gehen. Ich habe jetzt erstmal eine Bremse reingetreten. Ich will, dass alle sich wohlfühlen. Irgendwie ab März, April geht's wieder los. Im Sommer bestimmt und vor der WM auch. Guckt einfach da, wo es Karten gibt. Da gibt es Pistors Fußballschule. Ein Herz für Vollpfosten ist mein aktuelles Programm. Und Burkhard, ich konnte dich tatsächlich verpflichten. Ja. Du bist an den Abenden auch mit von der Partie. Freue ich mich sehr drüber.
Ja, das Geld stimmt. Ich bin dabei.
Sehr gut. So, wir sind unterwegs mit dem Titel Erste Male. Und jetzt geht's richtig weit zurück. Gucken wir doch mal in die Fußballgeschichte. Erster deutscher Meister zum Beispiel war der VfB Leipzig. Und das weiß man, der Gegner, ich glaube, da haben die meisten das nicht auf dem Schirm. Du weißt schon, gegen wen die gespielt haben, ne?
Gegen Prag, irgendeine Mannschaft aus Prag.
Genau, den deutschen FC Prag.
Deutscher Fußballclub. Ja, es war diese so eine deutsche Minderheit, die einen eigenen Verein hatten in
Prag. 7:2 hat da der VfB Leipzig gewonnen in Altona auf der Exerzierweide.
Selbstverständlich.
Na, wo sonst? Ne, Exerzierweide. Das war der erste, im zweiten Jahr gab es überhaupt keinen Deutschen. Dass
die das überhaupt gefunden haben vom DFC Prag, die Exerzierweide.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ich könnte das gar nicht aussprechen.
Ja, im Vorfeld dieser ersten deutschen Meisterschaft gab es ja so kombiniert Meistertitel, aber eben nicht unter dem Dach des DFB. Und das ist sozusagen der erste vom DFB anerkannte Meister. Im zweiten Jahr gab es gar keinen Meister. Wir müssen mal eine Folge machen, wo wir irgendwie da in diese Jahre reingehen.
Das ist damals, glaube ich, wegen formeller Fehler ist das ausgefallen. Ja, also irgendwie das so Halbfinale wurde noch ausgespielt. Und dann gab es da schon Riesenstreitereien. Also ich erinnere mich dunkel, dass es da irgendwie große Probleme gab.
Aber wenn wir in den ersten Jahren da unterwegs sind, stellen wir fest, die erste Mannschaft, die heute noch eine Rolle spielt im bezahlten Fußball. Komm, ey, du bist ja wirklich belesen und ein Freak. Welche Mannschaft wurde unter denen, die in der ersten und zweiten Bundesliga spielen?
Fürth.
Nein?
Oh.
Holstein Kiel.
Holstein Kiel, die waren noch früher, die waren 1912 oder so, ne?
Bäm, Burkhard! In der Saison 11-12 wurde Holstein Kiel deutscher Fußballmeister, richtig. Und dann kam Nürnberg 2021 ins Spiel,
und dann ist
gewann gegen Greuther Fürth das Spiel mit 2-0. Also ich bin mir sicher, 90% der Menschen sagen sich, ja, was machen die denn im Radio, so ein Geschiss um Nürnberg gegen Greuther Fürth. Ja gut, das ist ein Finale gewesen in dem Jahr. Das ist ein ganz, ganz großes, wirkliches Derby im deutschen Fußball. Ja. Nürnberg gegen Greuther Fürth.
Gibt es auch wahnwitzige Geschichten. Und wenn man da ein bisschen reintaucht, glaube ich, kann man nachfühlen, was das für die Klubberer aktuell bedeutet, dass sie in der zweiten Liga spielen und die Fürther oben sind.
Wir haben auf jeden Fall bei uns auf der Liste stehen den ersten FC Kaiserslautern und Nürnberg Fürth kommen wir auch nicht dran vorbei. Was heißt, kommen wir nicht dran vorbei? Habe ich total Bock drauf, da in die Geschichte
einzutauchen. Wunderbare Geschichten, ja.
Erste Male. Hast du noch was? Ich würde gehen in das Jahr 1932. Da würde ich eine Geschichte zu einem ersten Mal erzählen. Hast du vorher noch was, um in der Zeitleiste zu bleiben?
Ja, ich hätte noch das erste Länderspiel und den ersten deutschen Länderspiel-Torschützen.
Ey, da greifst du ja. Schweiz war es nicht, ne, der Gegner?
Doch, natürlich war es die Schweiz.
Schweiz war es auch nach dem Zweiten Weltkrieg. War auch der allererste
Gegner. Ja, ist auch der allererste Gegner 1908. Und sie spielten in der Schweiz, in Basel.
Hatten die da schon gerade Wiesen in der Schweiz?
Das weiß ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall damals noch eine zusätzliche Tribüne errichtet, weil man sich ausgerechnet hatte, dass die Deutschen also richtig Publikum ziehen, hat man noch eine Holztribüne hingestellt und diese Holztribüne hat, glaube ich, 400 Schweizer Franken gekostet und das hat sich dann letztendlich als Schnäppchen erwiesen und die Frauen wurden zusätzlich auch noch mit einer Beigabe an der Kasse quasi gelockt, die bekamen also noch eine Tafel Schokolade vom Hauptsponsor.
Es gab schon einen Sponsor beim allerersten Spiel?
Ja, die haben also eine Tafel Schokolade gekriegt, die
Frau. War clever. In der Schweiz, ja?
Ja, natürlich. Und da waren 5000 Zuschauer da und bei der deutschen Mannschaft wurde auch ein gewisser Fritz Becker aus Frankfurt nominiert und der schoss gleich in der Anfangsphase ein Tor und traf dann nachher nochmal, aber die Schweiz gewann mit 5-3 und das viel Wichtigere war für den Deutschen Fußballbund damals aber das Bankett nach dem Spiel. Und alle Spieler bekamen mit ihrer Einladung auch die Aufforderung, quasi mit Frack und Zylinder da aufzutauchen für das Bankett, um da einfach eine vernünftige Rolle abzugeben. Und man traf sich also mit den Schweizern und zu fortgeschrittener Stunde hat dann der Schweizer Torhüter Ivan Dreyfus, ein angesehener Chirurg im bürgerlichen Leben.
Mit dem anderen Dreyfus hat er mit dem was zu tun?
Nein, hat mit dem nicht. Ich habe es auch natürlich sofort nachgeguckt, hat nichts mit ihm zu tun. Und dieser Dr. Dreyfus hat dann, der übrigens während des Spiels, wo es fürchterlich geschüttet hat, das war an den Osterfeiertagen, hat er sich einen Arztkittel angezogen, weil er sein Trikot nicht beschmutzen wollte. Und dieser Dr. Dreyfus war dann zu fortgeschrittener Stunde ein bisschen angeschickert. Und er wurde dann aufgefordert, seine besten Paraden nochmal nachzustellen und hat dann quasi eine Parade gemacht und hat sich richtig geschmissen und ist dann quasi auf die Sauciere gefallen. Also auf diesen, auf diesen Soßenwagen ist er draufgeknallt und die Sauciere mit der Wustersoße ist hochgeschleudert und dem Fritz Becker auf den Anzug, also auf den, auf den geliehenen Smoking drauf.
Ach du Scheiße.
Drauf. Und der Fritz Becker hatte schon 12, der war Student damals, hatte schon 12 Mark Leihgebühr bezahlen müssen und jetzt musste er quasi nochmal Reinigungsgebühr bezahlen. Und dann war dieses erste Länderspiel, bei dem er zweimal getroffen hatte, gleich ein richtiges Zuschussgeschäft, weil der DFB die Kosten nicht übernommen hatte. Und dann hat er sich gesagt, wenn das hier so läuft, dann spiele ich nie wieder für Deutschland.
Ey, und das hat er auch nicht. Das, ich habe den Tee, ohne Scheiß jetzt, nee, kein Fake, ich habe den Tee gerade verschüttet.
Du bist so ein...
Ja, aber ich weiß, liegt an der Geschichte,
Mann. Ich glaube einfach, dass die Geschichte so mitreißend war,
dass ich muss mal kurz hier ausmachen. Ich mach das weg, warte mal. Du, also, erzähl du doch mal weiter. Also der war...
Erzähle, wie achtlos du mit ihr...
Ja, aber es ist Pfefferminztee. Es geht doch weg, Burkhard.
Macht das keine Flecken.
Aber hier auf die Maske. Ich bin froh, wenn wir das nicht mehr haben. So, was war denn jetzt? Also, der musste der den Anzug jetzt bezahlen?
Nee, der musste den in die Reinigung geben.
Ja.
Und musste dann nochmal Geld aufbringen, quasi für die Reinigung. Und das war dann insgesamt ein Minusgeschäft, weil er hat ja, wie gesagt, schon 12 Mark Leihgebühr bezahlt.
Ja.
Und der Tagessatz des Deutschen Fußballbundes betrug damals 20 Mark.
Ja, das sind echt andere Zeiten.
Ja, ne? Komplett andere Sachen.
Wie bringe ich denn da die 20 Millionen Gehalt von Josa Kimmich rein?
Gar nicht.
Gar nicht, muss man auch gar nicht. Ja, ich muss das auch nicht verstehen, stimmt. Aber wir sind beim FC Bayern München.
Ist das so?
Erste Male. Das erste Mal deutscher Meister. Nicht Bundesligameister, erste Mal deutscher Meister, der FC Bayern München. Er wurde es ja tatsächlich einmal, bevor es in der Bundesliga losging und bis zum nächsten Urknall
Bayern. Irgendwann ist immer das erste Mal, hat meine Mutter auch schon gesagt.
32 vor der Machtergreifung Hitlers und der Nazis war Bayern München deutscher Meister. Das ist deshalb total wichtig zu erwähnen, weil Kurt Landauer ein bayerischer Jude war und er war der Präsident des FC Bayern München und im Prinzip der Macher. Sehr moderner Verein damals, er kratzte immer wieder am Erfolg und 1932 haben es die Bayern dann tatsächlich zum ersten Mal geschafft. Und diese Geschichte von diesem Kurt Landauer, ich meine, da kümmern sie sich ja bei München wirklich drum, da in der Geschichtsschreibung Leute dran zu setzen, die das Leben von Landauer durchforsten. Und da sind auch echt neue Erkenntnisse zutage getreten, die, finde ich, sehr interessant sind. Und ich finde, bei ersten Mal sollte man da schon einmal drüber reden. Bayern München, kommen wir zum ersten Mal, dass sie Meister werden. Im Halbfinale gegen Nürnberg erfolgreich. Das war schon für die natürlich überragend, diesen Serienmeister da auszuschalten. Und sie spielten in Nürnberg dann ihr Finale vor 55.000 Zuschauern an einem sonnigen Tag im Sommer. Und der Gegner war Eintracht Frankfurt. Diese Frankfurter. Und Bayern München war nicht Favorit, gewann aber dieses Spiel mit 2:0. Und Bayern München war deutscher Fußballmeister. Und danach ging aber nicht mehr viel. Stichwort Geschichte, Machtergreifung der Nazis. Dann kamen die Nazi-Clubs eigentlich nach vorne. Ne? Das waren in München die Löwen eher oder im Ruhrgebiet die Schalker. Bayern München auf gar keinen Fall. Und für Kurt Landauer begann eine fürchterliche Zeit, eine katastrophale Zeit. Er kam auch ins KZ nach Dachau später, musste ins Exil, kam da auch hin, lebte in der Schweiz. Aber 4 seiner 6 Geschwister sind in der Nazi-Zeit ums Leben gekommen. Das musst du dir mal vorstellen. Und er war in der Schweiz und in diesem Exil besuchte seine Mannschaft, der FC Bayern München, mal in der Schweiz. Eine Mannschaft spielte ein Benefizspiel und nach dem Schlusspfiff. Und damals fuhr ja auch die Gestapo mit und schaute, was ist da. Die wussten schon, dass Herr Landauer auch da ist. Was machte die Mannschaft? Sie gingen, weil sie wussten, dass er im Stadion ist, nach dem Spiel hin und grüßten ihn aus der Ferne, aber mussten dann auch wieder verschwinden. Das war natürlich ja eine entsetzliche Geschichte, aber trotzdem ein Band, was diese Mannschaft und den ehemaligen Präsidenten immer noch da verbunden hat. Dann war der Krieg vorbei und dann heißt es in ganz vielen Schriften, er sei zurückgekehrt nach München, der Liebe wegen zum FC Bayern München. Er wurde in der Tat wieder Präsident, aber es gibt Briefe, die von ihm gefunden wurden aus der Zeit des Exils, die ziemlich eindeutig belegen, dass er der Liebe wegen zurückgekehrt ist. Es war Maria Baumann. Das war seine Herzensdame, die hatte bei Familie Landauer auch als Haushälterin wohl gearbeitet und es war mehr als nur eben die Haushälterin und sie war es, die er da aufgesucht hat und er zog wieder nach München. ging zum FC Bayern München. Es wäre ja so schön, wenn dann seine Erfolgsgeschichte als Präsident der Bayern fortgeschrieben worden wäre, aber dem war nicht so. Er wurde dann tatsächlich aus seinem Amt, er wurde wieder Präsident, aber dann rausgemobbt, rausgewählt, relativ erfolglos verlief seine zweite Schaffenszeit als Bayern-Präsident und die nahm dann ihr Ende. Und so waren die Bayern eigentlich lange Zeit von der Bildfläche verschwunden, bis sie dann wieder irgendwann in der Bundesliga ankamen. Aber sie waren ja nicht im Gründerjahr dabei. Und das ist ja schon erstaunlich, weil rein sportlich hatten sie sich, glaube ich, für die Bundesliga, also zumindest nach den Parametern, die ich so im ersten Moment kenne, qualifiziert. Aber sie waren nicht dabei, Burkhard.
Es gab damals so eine ganz mysteriöse 12-Jahres-Wertung und in der lagen die Bayern tatsächlich vor.
Warum 12 Jahre?
Keine Ahnung, das war einfach reine Willkür.
Weil im Saarland die Leute sagten, irgendwie müssen wir Saarbrücken reinrechnen.
Ja, das kommt gleich. Das erzähle ich dir gleich, warum. Das ist in der Tat noch ein ganz interessanter Seitenpfad. Aber es war eine Bedingung zur Gründung der Bundesliga, dass nicht zwei Mannschaften aus einer Stadt in der Bundesliga starteten, weil man dachte, das lässt sich wirtschaftlich nicht machen, dass also die Wirtschaftskraft nur für einen Bundesligisten reicht. Und da mussten sie sich entscheiden zwischen den Löwen und den Bayern. Und du hast vollkommen recht, die Bayern lagen in dieser 12-Jahres-Wertung vor den Löwen. Und dann hat man im stillen Kämmerlein beim Deutschen Fußballbund aber gesagt, wir möchten aber die Löwen haben. Und dann hat man so eine Begründung gesucht und dann auch gefunden und dann ein Telegramm geschickt an die Bayern. Und da stand dann drin, dass man die Bayern nicht in die Fußball-Bundesliga aufnehmen kann, wegen mangelnder sportlicher Vergangenheit.
Aber das waren doch 32 schon Meister geworden.
Das war die offizielle Begründung.
Spielten sie da? Nur ein Name, aber das ist einfach geil. Die spielten im Achtelfinale ihrer Meisterrunde 32 gegen eine Mannschaft aus Berlin, wo du gerade da warst. Die heißt, und die gibt es immer noch, Minerva 93 Berlin.
Minerva?
Bayern München gegen Minerva 93. Das ist eine Göttin, eine römische Göttin. Ja. Des Handwerks übrigens.
Des Handwerks?
Unter anderem des Handwerks. Ich meine, die Götter hatten ja so viele Jobs da damals bei den Römern und dann haben die Griechen die ausgeliehen. Aber zurück zu deiner Gründung. Eine Stadt, zwei Bundesligisten ging nicht und Bayern raus, weil es gibt keine Geschichte, was ja Schwachsinn ist. Völliger Blödsinn.
Ja,
weil der erste FC Köln war ja erst in den späten 40ern gegründet worden.
Es kommt ja noch besser. Also die saßen da und hatten irgendwie, es gab so ein DFB-Gremium, das sich da zusammengesetzt hat. Das waren natürlich nur alte weiße Männer, die darüber befinden mussten. Und die hatten natürlich alle ihre Clubs, die sie irgendwie reinbringen wollten. Das waren alles so Regionalfürsten. Und der größte dieser Fürsten kam aus dem Saarland, war Hermann Neuberger. Der war zu der Zeit auch der DFB-Präsident. Lange der große, starke Mann beim ersten FC Saarbrücken. Und natürlich gab es auch den Wunsch, einen Club aus dem Saarland in die Bundesliga zu hieven. Und das wäre eigentlich Borussia Neunkirchen gewesen.
Ach.
Ja. Und dann hat man aber auch überlegt, Mensch, wie machen wir das denn jetzt? Und dann hat man sich überlegt, dass der erste FC Saarbrücken ja die bessere Autobahnanbindung hatte.
Das war da dann die Begründung. Also die innersaarländische Begründung war die?
Ja, der war einfach die bessere Autobahnanbindung.
Also man hat zwei Kriterien eingeführt, um irgendwie Saarbrücken reinzukriegen und Bayern nicht. Den Platz brauchte man
einfach. Sie haben einfach so viele Kriterien gesucht und gefunden und bis sie dann irgendwie alle drin hatten, die sie drin haben mussten. 16 Mannschaften am Anfang. Es gab eine ganze Reihe von Klagen, zum Beispiel von Kickers Offenbach und Alemannia Aachen, die aber alle abgewiesen worden sind. Und dann ging es ja auch irgendwann los, 1963, mit dem ersten Mal Fußball-Bundesliga, die erste Saison. Und in dieser ersten Saison gab es tatsächlich auch noch zwei Weltmeister, die mitspielten, mit Max Morlock beim 1. FC Nürnberg und mit Helmut Rahn, der damals beim Meidericher SV unter Vertrag stand, dem späteren MSV Duisburg, mit Rudi Gutendorf als Trainer. Und ja, also Helmut Rahn hat da auch mehrfach Geschichte geschrieben. Er hat beispielsweise die erste rote Karte gesehen nach einer Tätlichkeit im Spiel gegen Hertha BSC. Und er hat, finde ich, für eines der großartigsten Trash-Talk-Formate gesorgt. Er hat im Spiel gegen den Hamburger SV im November 63, das der MSV Duisburg übrigens sicher mit 4-0 gewann.
Ja, klar.
Und sein Gegenspieler war Jürgen Kurpjun, Verteidiger beim Hamburger SV, ein sehr solider Verteidiger. Und irgendwann gab es einen Zweikampf zwischen den beiden und am Ende dieses Zweikampfs lag Rahn halt auf dem Rasen und der Kurpjun beugte sich so über ihn und sagte, hey, du kannst ja gar kein Fußball spielen. Du kannst ja nur saufen. Und dann hat der Rahn ihn nur angeguckt und hat gesagt, und du kannst beides nicht.
Aber der Rahn konnte beides.
Der Rahn konnte definitiv beides. Und ich liebe ja Trash-Talk. Ne? Und ich finde das.
Ich liebe auch dieses Format. Ich merke, dass das in diesen Durchjubeln von was weiß ich, Champions League, Wolfsburg und ich weiß nicht was, wo ich mich also anscheinend auf große Fußballabende freuen soll. Wieso wird mir das verkauft? Tut mir das so gut, solche Geschichten zu hören. Das ist wie so ein Katalysator, um irgendwie durchzukommen.
Ich habe noch eine, die so ähnlich ist. Jürgen Klinsmann hatte... Jürgen Klinsmann hatte auch ein erstes Mal in der Bundesliga mit den Bayern am Millerntor, St. Pauli. Ja, das war Mitte der 90er Jahre und sein Gegenspieler war kein geringerer als Eisendieter Schlindwein. Mhm. Ja, ein Verteidiger, vor dem du Angst haben konntest.
Der Eisendieter.
Und das war ja damals am Millerntor so. Heute ist das ja auch total schick und trendy, da hinzugehen und alles für mich alles schon ein bisschen overdone, aber ist ja wurscht. Und damals war das aber so, die zogen sich quasi in so einem Container um und mussten dann eine sehr lange Strecke von diesem Baracken-Dings Teil zum Stadion zu kommen.
Ich finde das gut beschrieben, ja. Das Baracken-Dingsteil.
Das Baracken-Dingsteil. Vor dem hatten auch viele Angst, weil das einfach so ein Baracken-Dingsteil war, wo man auch kaum warmes Wasser hatte. Und der Weg war halt weit bis zum Platz.
Also ich trinke hier Pfefferminztee. Ich weiß nicht, was du da drin hast.
So, pass auf. Und jetzt liefen die also nebeneinander her. Mhm. Ja, und der Schlindwein neben Jürgen Klinsmann. Es war klar, die beiden spielen gegeneinander. Und auf dem Weg zum Stadion dreht sich der Klinsmann zum Schlindwein um und sagt, ey, Dieter, das ist ja schon ein ganz schöner Weg hier von der Kabine bis zu euch ins Stadion. Dann hat sich der Schlindwein zum Umgedrehen und gesagt, das kann dir doch egal sein, zurück wirst du sowieso getragen.
Ja, geil.
Ich liebe das.
Wir müssen nochmal Trash-Talk auch machen. Also ja, ich kreise ja immer mehr um das Thema Österreich, können wir später nochmal drüber reden. Ja, super. Burkhard, ich habe ja schon so ein bisschen Einblicke zugelassen in mein erstes Mal. Und dass es mich ja glücklich macht, daran zurückzudenken an dieses erste Mal, weil ich finde es ziemlich wahrhaftig, es toll gefunden zu haben und es war nicht perfekt, weil nur 3.350 Tickets verkauft wurden an dem Tag, aber es war für mich der einmalige Moment. Kommen wir doch zum Niedersachsenstadion. Ihr hattet doch früher diese Flutlichtmasten, die waren doch so ganz besonders. Ich war mal in Hannover da, ja, wie abgeschnittene Rauten sahen die aus. Ne?
Ja. Ich habe immer, als ich da tatsächlich so die ersten Male war, habe ich immer gedacht, das wären Zahnbürsten von Riesen.
Das stimmt. Ja, genau, so sahen die aus.
Ja. Das war so die meine kindliche Vorstellung, ja, ne? Dass wenn ein Riese eine Zahnbürste hätte und den würde die jetzt quasi zurückstecken. Ja. Und mein erstes Mal Stadion war 1976, auch mit meinem Papa damals, aber wir hatten ein ganz anderes Verhältnis als du und dein Vater, weil wir uns fast nicht gesehen haben. Mein Vater hat unheimlich viel gearbeitet, der war Lastwagenfahrer und hat Viehtransporte gefahren und war selten zu Hause und wir hatten eigentlich einen Fixpunkt in der Woche, wo wir uns ohne dass wir uns verabreden mussten, getroffen hatten. Und das war Samstagnachmittags vom Radio, 15:30 Uhr. Und dann hörten wir einfach Sport und Musik.
Den WDR. Den habt ihr da reingedreht
bekommen, ja, in Stadthagen? Das war zwar Niedersachsen, aber wir haben den reingedreht gekriegt. Und dann haben wir da ganz andächtig gesessen, haben zusammen Fußball gehört im Radio und haben beide ein Brötchen gegessen mit Kochkäse drauf, weißt du, wo unten diese Kümmelkörner sich so absetzen. Und dann holte man die Kümmelkörner von unten nach oben und dann aß man dann halt noch ein Brötchen und dann haben wir da Fußball gehört. Mein Vater hatte eigentlich gar nicht so einen richtigen Lieblingsverein, ich ja schon. Und ich lag ihm halt natürlich auch immer in den Ohren und wollte mit ihm unbedingt auch mal ins Stadion. Und irgendwann hat er dann tatsächlich im Winter 76 gesagt, okay, komm, jetzt machen wir das mal und fahren nach Hannover. Wir hatten noch nie etwas Vergleichbares zusammen unternommen.
Warst du denn da Hannover-Fan oder warst du schon was anderes? Warst du schon
Gladbach-Fan? Ich glaube, ich war auf dem Weg, Gladbach-Fan zu werden. Aber ich hatte
hatte
noch kein Poster im Kinderzimmer hängen, das weiß ich. Und dann war es also Januar.
Wie alt warst du da?
Januar 1976. Pass auf, ich habe dir was mitgebracht. Damit du weißt, wie das damals so aus war.
Das ist ein altes Fotoalbum, mit diesen Trennblättern. Schwarz im Grund, dann diese ausgeblichenen.
Das hier ist die Seite. Das hat mein Vater dann übrigens geklebt.
Welche soll ich jetzt mir angucken? Die Seite hier.
Ja.
Oh, das ist die Stehplatzkarte. Darf ich sagen, was ich hier sehe?
Ja, klar.
Also ich sehe hier das Niedersachsenstadion. Ist das Niedersachsenstadion?
Das ist quasi vorm ersten Umbau, genau.
Ah, okay. Weil das kannte ich jetzt nicht so.
Riesengroßer, waren damals auch 80.000 drin.
Ein riesiges Stadion, auch diese Tatanbahn, das wird eine Sandbahn gewesen sein oder irgendwie Aschenbahn. Dann den Platz und darunter, bist du das mit der Mütze? Du mit einer Pudelmütze ist irgendeine Übergangsjahreszeit mit einem Parker, blaue Pudelmütze und auch so ein Blick. Junge, stell dich doch mal dahin.
Ja.
Ehrlich gesagt, ist das erste Foto, auf dem du süß aussiehst, das ich von dir sehe.
Da war ich 9.
Und da stehst du bei, für welchem Reiter?
Ernst August ist das,
der Innenstadt von Hannover?
Ja, vom Hauptbahnhof.
Also Leute aus Hannover, die das jetzt hören, wissen ganz genau, wo du gestanden hast. Das am Rand der Treppe, das wird es genauso noch geben, glaube ich. Ja,
gibt es genau noch.
Und dann ist da ein Schatz noch auf dieser Seite, hat dein Vater dann eingeklebt, die Karte, die Stehplatzkarte.
Genau.
Aber dass er das so eingeklebt hat, zeugt davon, dass ihm das auch wichtig gewesen ist, mit dir dahin zu gehen.
Ja, das
und dass
ich
er einen Sinn für
nie,
sowas hatte.
Hab ich nie bezweifelt, dass es so ist. Er konnte es halt nicht so zeigen.
Nee, es ist so eine rosa, violette, helle Karte in der Grundfarbe. Da drauf steht eine 9, es wird der 9. Spieltag gewesen sein. Mhm. Und darauf steht Stehplatz, Nordkurve, Schüler, bis einschließlich 15 Jahre. Das Kriterium hattest du erfüllt. Das war die 12.090. Karte, die verkauft wurde.
Insgesamt waren es, glaube ich, 25.000 im Stadion.
Ja, der Hannoverscher Sportverein, ne? Spielte gegen den 1. FC Köln, also Hannover 96 gegen den 1. FC Köln, Bundesliga, Niedersachsenstadion. Sonnabend steht
natürlich,
da.
Nicht Samstag, sondern Sonnabend.
Ah, 24. Januar 1976, 15.30 Uhr, Eintrittspreis 2,50 Mark.
Es war arschkalt an dem Nachmittag, das weiß ich noch. Und
das ist ein Schatz, ne, was du mir hier gegeben hast.
Und das Niedersachsenstadion war eine unglaublich hässliche Betonschüssel, das muss man schon auch sagen. Und es waren, wie gesagt, so 25.000 Leute da. Und Hannover war krasser Außenseiter, führte trotzdem zur Pause mit 1-0. Und es lief also alles ganz gut. Und wir standen halt da und guckten.
Wo habt ihr im Stadion genau gestanden?
Wir standen quasi verlängerte Diagonale von der Eckfahne.
Also eigentlich schlechtester Platz, um irgendwelche Räume zu erkennen. Ja,
also du konntest von hinten...
Der übelste Platz eigentlich.
Ich war damals schon, hatte ich schon schlechte Augen. Also ich wusste nicht, was auf der anderen Seite des Platzes passiert. Ich musste mich da auf die Anzeigentafel verlassen. So, und jetzt das Besondere an diesem Spiel ist aber, ja, dass es so tiefe Spuren in mir und in meiner Seele, in meiner Fußballseele hinterlassen hat, dass ich irgendwann gesagt habe, ich will das mal aufschreiben. Und ich habe es auch schon bei diversen Lesungen vorgelesen und die Leute waren sehr oft dann danach bei mir und haben gesagt, das ist ja total ergreifend, weil es natürlich so eine Vater-Sohn-Geschichte ist, die ich jetzt gar nicht weiter ausführen möchte. Das Spiel an sich war also so geht dann auch der Text. Hannover führte zur Pause mit 1-0. Konopka glich nach einer Stunde mit einem Elfmeter aus. Damjanov erzielte die neuerliche Führung für 96, ehe Weber und Löhr das Spiel für die Kölner drehten. 3-2 für den FC, 10 Minuten waren da noch zu spielen. Mein Vater schloss seinen Mantel, blickte ein letztes Mal auf das Spielfeld, fasste meinen Arm und zog mich nach draußen. Er hatte genug. Ich wagte einen leisen Protest, doch er antwortete nicht. Nicht mit Worten jedenfalls, nur mit diesem Blick, der schon so viele Enttäuschungen erklären und aushalten musste. Also wir sind also raus aus dem Stadion, ne, also vorgeblich um den Zug noch zu erreichen, standen dann ewig und 3 Tage am Bahnsteig und warteten auf den Zug, wussten nicht, wie das Spiel ausgegangen war.
Köln führte 3-2.
Köln führte mit 3-2 und ich versuchte immer irgendwie den Optimismus in meinem Vater zu kitzeln und zu sagen, ja, es sind noch 10 Minuten und natürlich, da kannst du doch noch den Ausgleich schießen. Und mein Vater wollte das aber nicht an sich ranlassen. Dann saßen wir original im Abteil und dann kamen 96 Fans aus dem Stadion. Also wir hätten das immer geschafft. Kamen Fans aus dem Stadion, setzten sich zu uns ins Abteil und brüllten nur, wer hätte das gedacht? 3-2 macht der Damjanov, macht der in der letzten Minute noch das 3-3, ist doch unglaublich. Und ich dachte, mein Vater würde sich jetzt freuen oder so, hat er aber gar nicht. Und ich habe dann irgendwie so die Augen zugemacht und mir so vorgestellt, Damjanov, fand den Namen so toll, Peter Damjanov. Und habe dann später eine total irre Geschichte über Peter Damjanov gelesen. Der Trainer von Hannover 96 war damals Helmut Kronsbein. Ganz wichtiger Mann in Niedersachsen, der hatte die auch 54 Mal zur Meisterschaft geführt gegen den 1. FC Kaiserslautern. War ja damals dieses legendäre Endspiel, wo man dachte, oh, die Lauterer verlieren das Endspiel gegen 96, 5-1, kann man die überhaupt alle zur WM nehmen?
Ach
und so.
So.
War ja diese große Diskussion
daran damals. Erinnere ich mich jetzt gar nicht.
Im Vorfeld der WM 54, ne, die Niederlage von Lautern gegen 96 im Endspiel. Ja, da war Pfiffi Kronsbein, war der Trainer. Ich liebe übrigens diese Zeit, wo Trainer noch Pfiffi genannt werden durften. Und man das nicht irgendwie in Frage stellte.
Das der war hieß einfach so.
Helmut Pfiffi Kronsbein.
Ja, klar.
Und der Helmut Kronsbein hat mal über diesen Peter Damjanov gesagt, nachdem der sich verletzt hatte bei einem häuslichen Unfall, ist eine Teekanne tatsächlich auf den Fuß gefallen und da konnte er nicht spielen. Und dann hat der Kronsbein nur gesagt, der trinkt da einmal kein Bier und schon verletzt er sich. Ja, Und das gab's halt damals, weißt du? Heute reden wir über Corona und den ganzen Kram. Wer lässt sich wie und wann und warum nicht impfen und wie auch immer. Und damals fielen einfach Teekannen auf den Fuß.
Dein erstes Mal mit deinem Papa dann im Stadion. Dann seid ihr nach Hause gefahren. Hast du ihn dann nochmal gefragt?
Wir waren noch ein zweites Mal tatsächlich. Aber das war dann, glaube ich, schon 3 Jahre später. Und das war schon zweite Liga. Damals ging dann gegen Arminia Bielefeld. Und da hat 96 dann durch einen Foulelfmeter von Rainer Stiller mit 1-0 gewonnen, dass man das so noch weiß, ne?
Ich hatte auch mal so ein Erlebnis, da haben die Kölner, Stichwort leeres Stadion, die waren ja Dauergast im UEFA-Pokal und ein Spiel, ich glaube gegen die Glasgow Rangers, ein Heimspiel, da haben sie uns dann Karten geschenkt, den Schülern, die durften dann umsonst kommen, weil es war ja keiner da. Und da war ich im Stadion, stand auch mal wieder in der Südkurve und es fielen 2 Treffer für Köln, habe ich auch beide verpasst. Weil ich habe einfach in dem Moment nicht hingeguckt und ich war noch gar nicht so richtig sortiert. Also ich kenne das, Dinge zu verpassen. Alle jubeln auf einmal und du denkst, ach du Scheiße, jetzt stehe ich hier die ganze Zeit in der Kälte und ich verpasse die Tore. Sowas kann eben passieren. Ja, ich glaube, es wird viele geben, die jetzt hören, Mensch, ich war zum ersten Mal mit meiner Mutter oder mit meinem Vater im Stadion.
Oder mit meinem großen Bruder oder so.
Ja. Wie so Führerscheinprüfung, ne? Wenn man so fragt, kann jeder diese Geschichten erzählen. Das sind so Geschichten vom ersten Mal. Wir hatten hier schon drüber gesprochen, über das erste offizielle Länderspiel der Frauenfußballnationalmannschaft, das Deutschland ja mit 5-1 gewann in Koblenz. Die Vorgeschichte ist natürlich eine, die finde ich schon höchst spannend. Wir hatten es schon gesagt, 1955 wurde der Fußball für Frauen ja offiziell verboten. Verboten, ne? Und dann erst Anfang der 70er Jahre sah man sich in der Notlage, Zwangslage, das zu verändern. Ich meine, Anfang der 70er Jahre, was ging da ab? Die Stones waren auf den Bühnen, die Jugend war auf den Straßen, in Vietnam tobte ein Krieg, die ganze Kultur drehte sich auf links und der DFB, du hast es schon irgendwie bei der Bundesliga-Gründung da angedeutet, war ja ein relativ steifer Laden. Und da hat man gesagt, okay, da müssen wir was machen. Und ich spiele mal eine Szene vor, ich habe nicht alles genommen, weil das hält man wirklich nicht aus. Aber es gibt eine Sequenz von Wim Tölke, wer kennt ihn nicht, ne? Von der Große Preis. Wim Tölke war ja auch Sportjournalist. Und
aktuelles Sportstudio.
Genau, aktuelles Sportstudio hat er moderiert und da war Frauenfußball Anfang der 70er ein Thema.
Und da sind dann auch endlich die Damenfußballerinnen. Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Auch ein Fräulein Müller ist dabei, Fräulein Gerda Müller, Torjägerin. Es wird aber jetzt alles ganz ernst, denn der Deutsche Fußballbund hat ja die Frage des Frauenfußballs sachlich und positiv geprüft.
Ich meine, wenn du Wim Tölke jetzt so hörst, ich habe mir das mal in Gänze angehört und
hältst nicht aus, ne?
Du hältst wirklich nicht aus. Ja. Und ich find's, ich will ihn da auch nicht vorführen, aber ich kann auch nicht schützend sagen, ja, aber das war ja Anfang der 70er, es war auch damals schon wirklich krass, was er da für eine
kennst
Nummer
du die,
abgezogen hat.
Kennst du die Ehrung der ersten Torschützin des Monats, Bärbel Wohlleben? Hast du das mal gesehen in der Sportschau?
Ja.
Da ist der Moderator ja auch irgendwie, man denkt, der ist nicht ganz bei Trost. Der fragt sie ja wirklich, wie sie das denn mit den Kopfbällen hält, wenn sie gerade vom Friseur kommt mit frisch ondulierten Haaren. Und man sich denkt, Alter, was ist denn eigentlich mit dir los?
Das Frauenbild war da im Sportjournalismus noch, ja, muss herrschende Meinung gewesen sein, dass man es so macht.
Wir sind jetzt 50 Jahre sind, ist das
jetzt, ja. Ja, krass. Krass, wirklich krass. Und als der Frauenfußball dann kam, du merkst, ich nehme das erste Länderspiel als Aufhänger, um über den Frauenfußball mal zu sprechen und über die Geschichte, weil die ist schon sehr spannend. Dann kam der Frauenfußball und es waren tatsächlich erste Vorschläge auf dem Tisch, man möge doch mit leichteren Bällen spielen, ja, oder nur 2x30 Minuten und bitte mit Schuhen ohne Stollen. Na? Und Brustpanzer, also ja, ernsthaft, das waren
Brustpanzer?
Brustpanzer wurde auch diskutiert, ne? Das wurde dann aber erstmal verworfen, aber die anderen Vorschläge wurden erstmal übernommen und dann änderte sich das relativ schnell. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen wie Sepp Herberger hört, ne, der wird ja zu Recht für vieles gelobt, was er gemacht hat. Dieses Statement ist natürlich eigentlich unglaublich.
Nach meiner Meinung ist der Fußballsport keine Sportart, der für Damen geeignet ist.
Ja, und wenn du guckst, mit welcher Begründung der DFB 55 den Frauenfußball da verboten hat. Herberger, 54, Weltmeister geworden, ein Jahr später kommt das Verbot. Grundsätzliche Erwägungen und ästhetische Gründe wurden da ins Feld geführt. Oder diese Kampfsportart sei wieder der Natur des Weibes, wortwörtlich Weibes. Oder die weibliche Anmut schwindet, Körper und Seele nehmen Schaden beim Fußball.
Ein Wahnsinn.
Ja, also an der Stelle macht man auch gar keine Witze mehr, weil das ist so weit weg von...
Ja, zum Glück.
Ja, natürlich.
Ich meine, wir machen unsere Späße daran, hier übers Gendern, aber...
Ja, ich merke aber auch, dass sich da wahrscheinlich in den letzten 15, 20 Jahren dann doch was getan hat, auch bei der Generation Männer. Ich meine, wir sind jetzt in unseren 50ern und finden, das ist ein absolutes No-Go. Ja. Und ich bin froh, dass wir da einen Schritt weiter sind. Und da hilft mir Jogo Bonito auch, dass ich mir darüber dann mal Gedanken mache.
Weißt du, ich habe der Klaus Schwarze, der wohnt ja hier bei mir im Dorf. Ja. Und der hat ja das Tor des Monats erfunden. Ne? Mhm. Der hat das ja aus England mitgebracht, Anfang der 70er Jahre. Und der hat mal erzählt, dass damals, als die Bärbel Wohlleben dieses Tor erzielte, das war im Endspiel um die deutsche Meisterschaft, das war so ein Schrägschuss und sie ist ein wunderschönes Tor. Sie ist wie so in so einem Spagatschritt, steht sie quasi in der Luft und trifft den Ball vollspann und der rauscht in die lange Ecke rein, berührt auch nicht irgendwie vorher den Boden. Ein großartiges Tor. Und da hat der Klaus Schwarz gesagt, es gab in unserer Redaktion große Diskussion, ob man es A überhaupt reinnehmen darf und zweitens eine noch größere Verwunderung darüber, dass Frauen so weit schießen können.
Ja. Ja, und man musste beim DFB draufgebracht werden, dass man da schon was machen sollte, denn es gab ja Fußballmannschaften, übrigens auch schon Länderspiele, inoffizielle, das will ich nicht verschweigen, 1956 zum Beispiel vor 18.000 Zuschauern das Spiel gegen die Niederlande, das die deutschen Fußballfrauen mit 2-1 gewonnen haben, wo bemerkt, 18.000 ZuschauerInnen.
Sven, machen wir uns nichts vor, das sind zu 85% waren das alles Voyeure.
Ja.
Genauso wie in den 70er Jahren, wenn du die Filmberichte siehst damals, diese geifernden alten Männer mit ihren großen Mänteln und den Schlapphüten, die da auf den Fußballplätzen stehen und sich kaputt lachen und dann irgendwie hoffen, dass sie vielleicht noch ein bisschen Fleisch sehen.
Also du sagst, du bist der felsenfesten Überzeugung, dass das größtenteils Voyeure waren. So müsste man das korrekt sagen.
Ich glaube nicht, dass das wirklich ehrliches Interesse am Sport war.
Ich kann das weder bestätigen noch irgendwie...
Also ich weiß, dass es in den 70ern, ich habe das ja schon ein bisschen näher erlebt als du, ich weiß, dass das definitiv eine große Triebfeder war, zum Frauenfußball zu gehen. Und es hat ja auch lange gedauert übrigens, bis man nicht mehr Damenfußball gesagt hat, sondern Frauenfußball. Also dieser altertümliche Begriff des Damenfußballs. Ich weiß, ich habe in den 90er Jahren habe ich mit Silvia Knight, da habe ich noch in Siegen gearbeitet, habe ich mit Silvia Knight oft drüber gesprochen und sie hat mir gesagt, tu mir einen Gefallen. Du kannst uns kritisieren, du kannst den Sport nicht gut finden und ich bin auch nicht der allergrößte Fan vom Frauenfußball. Aber sie hat zu mir gesagt, tu mir einen Gefallen. Sprich nicht vom Damenfußball, sondern wir sind Frauen. Wir sind keine Damen, wir sind Frauen und wir spielen Fußball. Und das habe ich mir beherzigt.
Das musst du jetzt erklären. Warum bist du nicht? Also ich sag dir, ich glaube, man macht einen Fehler, wenn man die Bundesliga, so wie man sie kennt, mit der Geschichte, die sie hat, die Bundesliga der Männer, wenn man diese vergleicht, ich sag mal soziokulturell, mit der ganzen Folklore drumherum, wenn man diese vergleicht und mit den Erwartungen, die man selber hat an dieses Happening-Fußball, mit der aktuellen Fußball-Bundesliga der Frauen, wo ja, ich finde es total schade, dass da auf einmal auch Bayern und Wolfsburg ihre Kapellen haben und nicht mehr Heike Reine oder Turbine Potsdam oder der erste FFC Frankfurt, also wo ich denke, ja, das sind doch die Frauenfußballmarken, sondern eben auch die großen Vereine sagen, ja, jetzt machen wir aber auch Frauenfußball, da wird es für mich so politisch, da denke ich so, bitte, okay, also deswegen finde ich auch die Bundesliga der Männer reizvoller, weil sie mir mehr liefert von dem, was ich haben will. Ich sehe Fußball zu 80% auch aus Unterhaltungsgründen. Ich will einfach unterhalten werden von Fußball. Und deswegen gehe ich bei deinem Argument mit. Aber ich glaube, das muss man an der Stelle schon mal dann erklären, warum.
Also warum ich jetzt nicht der große Fan des Frauenfußballs bin.
Ja.
Also ich glaube, ich habe schon wahrscheinlich viel mehr Frauenfußballspiele gesehen als du und habe ja auch schon ein paar übertragen. Und habe immer wieder festgestellt, dass es bestimmte Bereiche dann gibt im Spiel, also das Torhüterinnenspiel zum Beispiel, finde ich zum Teil wirklich einfach zu schwach. Und es gibt auch Passagen im Spiel, die ich einfach so fehlerbehaftet sehe, dass ich mir denke, dass also wo man einfach einfache Fehler sieht oder einfache Dinge, die nicht funktionieren, die man irgendwie aus unteren Klassen einfach kennt oder vom Jugendfußball. Und deshalb gehe ich nicht ins Stadion, das will ich da nicht sehen. Also mich berührt es nicht, mich holt es nicht ab.
Das ist jetzt einfach mal ehrlich. Wir machen uns dann natürlich auch angreifbar mit solchen Aussagen, das wissen wir auch, aber wir haben diesen Podcast, um auch einfach zu sagen, was wir denken. Und ich finde einen Aspekt bei dieser Geschichte noch ganz wichtig. Warum gab es dann doch auf Druck dieses erste offizielle Spiel?
Ne? Ich möchte noch eine Sache einschieben, Sven. Eine Sache, das muss ich jetzt noch loswerden. Nicht, dass das irgendwie in den falschen Hals kommt mit dem Frauenfußball. Ich habe zwei Mädchen, ja, die sind Zwillinge und großartig. Und wenn die beschließen sollten, Fußball zu spielen, dann würde ich an jedem Wochenende würde ich auf dem Platz stehen und würde die anfeuern und würde mich freuen, dass sie das machen. Also das möchte da nicht falsch verstanden werden. Also ich finde das großartig, dass es Frauenfußball gibt. Nur für mich persönlich ist das nicht der Sport, wo ich mich hingezogen fühle. Das ist alles.
Du, man muss dann auch zu der Wahrheit, die man für sich so gefunden hat, zu stehen. Und dann, wenn du das sagst, vielen Dank. Das ist dann einfach aufrichtig. So, ich finde ganz wichtig, und das ist irgendwie auch eine coole Wendung. Die deutschen Fußballfrauen waren ja ziemlich schnell ziemlich gut. Mhm. Und es gab ein Epizentrum in Bergisch Gladbach bei Köln. Silvia Neid, du hast sie angesprochen, die wurde da hingeholt. Die kam ja aus dem Siegerland, wo sie dann später auch wieder hinging. Aber die ging erstmal nach Bergisch Gladbach. Die war auch in Siegen dann total erfolgreich. Das wirst du mitbekommen haben. Ja. Ne? Da ging sie hin und Bergisch Gladbach spielte tatsächlich bei der ersten inoffiziellen Weltmeisterschaft als Vertreter Deutschlands. Wie war das gekommen? Horst Erschmidt, damals beim DFB, war unterwegs dann in den FIFA-Kreisen, wurde gesagt, Mensch, wir haben hier eine inoffizielle Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Schickt ihr auch euer Team?
War irgendwo in Asien, ne?
Ja, und dann sagte er, ja klar, wir schicken ein Team, aber es gab ja noch keine Mannschaft. Also schickt man den besten Verein dahin und der war so gut, dass tatsächlich Bergisch Gladbach für Deutschland sozusagen den ersten inoffiziellen WM-Titel im Frauenfußball holte. Mhm. Und dann hat man natürlich kurzerhand, weil es 84 eine Europameisterschaft dann gab, die erste, hat man schnell eine Nationalmannschaft gegründet. Gero Bisanz war der erste Bundestrainer, der zog die ganzen Frauen dann zusammen. Unter anderem die 17-jährige Silvia Neid, die in diesem Spiel gegen die Schweiz übrigens auch schon traf als 17-Jährige, die ja später als Bundestrainerin Weltmeisterin wurde, eine tolle Geschichte geschrieben hat. Und ja, so nahm das eben seinen Anfang, dass man dann 82 sagte, wir müssen das erste offizielle Spiel da haben. Und ich habe hier die erste Kapitänin. Also ich finde, der Name ist fast schon deshalb Programm, weil der Frauenfußball ja nicht wirklich vom Fleck kam in den ersten Jahrzehnten bis zu diesem ersten Länderspiel und es sehr schwer hatte. Es ist Anne Trabant. Das erinnert mich es erinnert mich an den Zweitakter aus der DDR, nicht wegen des Frauenfußballs.
Die Schweizer haben sicherlich wacker gekämpft, aber man muss verstehen, dass wir endlich nach dieser langen Zeit des Wartens allen Männern mal beweisen wollten, dass Frauen auch Fußball spielen können.
Und ein weiteres Mal höre ich einen etwas älteren O-Ton und merke, die Menschen haben früher anders gesprochen als heute, oder?
Ja.
Ja, Deutschland gewann dieses Spiel. Die folgende Europameisterschaft war noch nicht so von Erfolg geprägt, aber dann später wurde man zweimal Weltmeister, zigmal Europameister und man hat eine große Erfolgsgeschichte geschrieben mit dem Frauenfußball in Deutschland. Und wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Oder?
Ja, absolut. Absolut, ich würde nie was anderes sagen.
Genau, aber das, was wir eben hatten, mit noch jemandem, der anderer Meinung ist und du hast einen Abend lang, finde ich, werden Dinge diskutiert. Und das ist wichtig, finde ich, in dieser Zeit, Dinge zu diskutieren und dann Namen zu nennen, die man fühlt. Burkhard, du hast noch eine Geschichte, glaube ich, heute in dieser wunderbaren Ausgabe Erste Male.
Es geht ja im Prinzip darum, wenn du Fußballfan bist, also vor allen Dingen in jungen Jahren geht es ja darum, dass du einmal vom ersten Mal für deinen Club träumst. Also einmal für deinen Club quasi das Trikot überstreifen und einmal für deinen Club auflaufen. Und in der Regel wird das ja immer ein Traum bleiben und wird sich nicht erfüllen, muss man ja so sagen. Also ich meine, ich habe auch davon geträumt, mal für Gladbach zu spielen und glaube, ich bin weiter weg als quasi von der Reise auf den Mond.
Ich habe übrigens mit dem TSV 06 Rodenkirchen, damals durften wir gegen die Jugendmannschaften vom 1. FC Köln spielen, aber dann eben haben wir gegen die dritte, glaube ich, die dritte D-Jugend gespielt und haushoch verloren. Ich bin des Feldes verwiesen worden. Ich weiß noch ganz genau.
Warum
und ich war mir keiner Schuld bewusst. Ich sprintete dem ballführenden Kölner Spieler, der Richtung unserem Tor rannte, hinterher und spielte zwar den Ball, aber durch seine Beine hindurch. Und ich berührte zuerst ihn und es war ein brutales Foul. Ich wurde tatsächlich im Jugendfußball vom Platz gestellt.
Ja. Das gibt's selten.
Ja, das weißt du als ehemaliger Schiedsrichter. Ja. Aber ich habe zumindest mal gegen den 1. FC Köln, aber ich glaube die dritte Mannschaft der D-Jugend, haushoch verloren.
Ah, herrlich. Ja, aber es gibt eine Geschichte und die ist auch wirklich wahr, wo dieser Traum in Erfüllung gegangen ist. Also wo jemand quasi davon geträumt hat, einmal für seinen Club zu spielen und dieser Club ist West Ham United. Und um zu wissen, was West Ham ist, West Ham gehört ja jetzt heute nicht zu den ganz großen Clubs in England, spielt immer noch Premier League und kommt jetzt so langsam wieder auf die Beine. Da gibt es auch unterschiedliche Gründe, die will ich jetzt gar nicht aufführen, aber diese Fans haben einfach natürlich auch viel, viel Seele über die Jahre hin konserviert, was den Fußball angeht, was ihren Club angeht. Und die haben, damit fange ich an, dass diese Fans haben einen Gesang, den ich so großartig finde, weil ich den Text so toll finde. Ich übersetze es dir mal, dann kannst du es dir in Ruhe anhören. Also dieser Text geht sinngemäß so, ich blase ständig irgendwelche Blasen, ne, also Luftblasen sozusagen, wunderschöne Luftblasen in die Luft hinein. Ja, und die fliegen so hoch, die erreichen sogar den Himmel. Und genauso wie meine Träume lösen sie sich dann auf und sterben. Ja, weil sich das Glück ja immer versteckt. Und ich habe überall nach dem Glück gesucht. Aber ich blase immer weiter meine Blasen. Schöne Blasen in die Luft. United, United. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. They fly so high, they reach the sky. And like my dreams, they fade and die. Fortune's always hiding. I've looked everywhere. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. United, United.
Gänsehaut.
Will sofort wieder hin, oder?
Das sind die Vereine, die ich liebe. Und warum denke ich jetzt schon wieder an Schalke?
Ja, absolut. Oder an Kaiserslautern oder. Es gibt sie ja. Zum Glück. Es gibt sie ja noch. Es gibt sie noch.
Was ist das für ein Song?
Ich liebe diesen Song. Ich finde ihn unfassbar.
Den muss ich mir als Klingelton, muss ich mir den irgendwie draufspielen. Das ist ja unglaublich. I'm
forever blowing bubbles. Es ist alles, es ist alles drin, oder?
Ja, es ist nicht der Stern des Südens.
Nein.
Das ist geiler.
Ja, und Steve Davis, um den soll es jetzt gehen in der kurzen Geschichte, die ich erzählen möchte, hatte immer den Traum, einmal für West Ham United zu spielen. Er war also als kleiner Junge schon Anhänger von West Ham und hielt sich das auch so. Er hatte eine relativ normale Kindheit und ist dann aber so ein bisschen abgedriftet und war stark am Glas und hatte auch einfach auch immer eine Kippe zwischen den Zähnen hängen.
Was man eben so hat da.
Ne, und war vor allen Dingen Allesfahrer von West Ham United. Mhm. Und das über viele Jahre hinweg. Und er kam im Leben nicht so richtig zurecht. Und 1994 gab es in der Vorbereitung auf die Saison im Sommer ein Vorbereitungsspiel in Oxford. Und Steve Davis fuhr also hin, das waren irgendwie fast 200 Kilometer, und er ist trotzdem hin zu diesem Vorbereitungsspiel bei Oxford und stellte sich also da an die Seite hinter die Trainerbank von West Ham United. Und Harry Redknapp, der damals der Co-Trainer war, der hatte aber an dem Abend die Verantwortung, stand quasi in Rufweite vor ihm. Und dieser Steve Davis hat über das ganze Feld ständig Lee Chapman attackiert. Lee Chapman war nicht etwa Spieler von Oxford, sondern von West Ham United. Und er war der Mittelstürmer, war ein großer Stürmer, der ein bisschen ungelenk wirkte, und er hat ihn durchbeleidigt. Er hat also quasi vom Anpfiff bis zur Pause hat er quasi gegen den eigenen Mittelstürmer gewettert.
Dauerbeschallung auch des Trainers, ja. Der hat kompletten Hals gehabt. Was ist das für ein Idiot?
Ja. Und er stand halt da und dann war halt klar, irgendwie, das geht so nicht weiter. Und dann hat sich Harry Redknapp umgedreht, Pausenpfiff, hat sich umgedreht zu dem Typen und hat ihn angeguckt und hat ihn gefragt, sag mal, kannst du auch Fußball spielen oder kannst du nur laut rumschreien? Und dann hat der Steve Davis irgendwie Kippe aus dem Mund ausgedrückt, Bier weggestellt. Klar kann ich spielen. So, und was dann passiert ist, hat Harry Redknapp vor kurzem bei den Kollegen der BBC erklärt.
In the end, I put all the subs on and I turned to him and I said to him, can you play as good as you talk? So he said, well, I'm better than that Chapman. I said, well, come and get your gear on.
Ja, also geh in die Kabine, zieh dich an. Er hat dann diesen Mittelstürmer Lee Chapman tatsächlich ersetzt. Ja.
Und der ist für West Ham dann aufgelaufen.
Genau, hatte die Rückennummer 3. Das Problem war, dass die Rückennummer 3 nicht auf dem Spielberichtsbogen drauf stand und dass der Stadionsprecher dann einen Assistenten runtergeschickt hat zur Bank und hat gesagt, finde mal raus, wer das ist. Ich muss ja sagen, welcher Spieler jetzt hier auf den Platz gekommen ist. Und dann hat sich Harry Redknapp, als er gefragt wurde, nur umgedreht, gesagt, es war Sommer 94, hast du die Weltmeisterschaft nicht gesehen in den USA? Ja, das ist der Bulgare Georgi Titichev.
Georgi Titichev.
Ja, und dann Also,
nein, echt?
Er hat wirklich original gesagt, und dann ist der Typ halt wieder zurückgegangen und der Stadionsprecher von Nummer 9. Lee Chapman is now playing number 3, Georgi Titischev.
Ha!
Und das Beste ist, dass dieser Georgi Titischev alias Steve Davis gegen Ende des Spiels tatsächlich den Ball auch ins Tor schoss.
Das gibt's nicht, Burkhard.
Er hat ihn reingeschossen und es gibt bis heute unterschiedliche Aussagen darüber, ob der Treffer zählte oder ob der Schiedsrichter ihn wegen Abseits dann zurückgepfiffen hatte. Ich möchte glauben, dass der Treffer gezählt hat.
Hammergeschichte, Burkhard.
Georgi Titischev.
Ja, haben das, die sich
auch,
danach
das ist aber auch britischer Humor, oder?
Definitiv haben die sich danach auch getroffen, wird er gefeiert. Bei West Ham ist das irgendwie...
Der ist dann tatsächlich in dieser BBC-Sendung, aus der wir gerade den Harry Redknapp gehört haben, ist der eingeladen worden und war dann der Überraschungsgast. Ja, und dieser Steve Davis, der tatsächlich kurz davor war, wirklich auf die ganz falsche Bahn zu geraten, ist nach diesem Erlebnis aber komplett aufs Gleis gehoben worden, nachdem er einmal spielen durfte für West Ham, und hat dann einen ganz erfolgreichen Weg eingeschlagen als Unternehmer und hat heute seinen eigenen Kurierdienst tatsächlich.
Das ist eine unglaubliche Geschichte. Heute in erste Male hier in Jogo Bonito. Burkhard, ey, das hat mir echt großen Spaß gemacht. Ich glaube, wir müssen das aber nochmal machen mit erste Male, weil das ist ja nicht alles erzählt. Das ist ja so viel, was passiert ist.
Ja, es gibt noch so viele andere Anfänge, das stimmt.
Aber für heute soll es das mal gewesen sein. Noch der Hinweis, dein Buch, Der Weisheit letzter Schuss, und meine Tour, und du bist mit dabei, Pistors Fußballschule, ein Herz für Vollpfosten, überall da, wo es eben Tickets zu gewinnen gibt.
Und in zwei Wochen, ich bin jetzt schon aufgeregt, muss ich sagen, in zwei Wochen geht es um Österreich.
Das habe ich mir gewünscht, Burkhard. Ne?
Wir haben
telefoniert,
ja,
und gesagt, Burkhard, ich finde die Österreicher immer lustig. Ich habe mit einigen gesprochen. Ich finde den Humor da ziemlich cool. Ich finde diese Wiener, es wird so wahrscheinlich auch um diese ganze Bestattungskultur in Wien gehen, um Zentralfriedhof. Kannst ja erster, zweiter, dritter Klasse beerdigt werden und so. Ja, da wird es mit Sicherheit coole Geschichten geben.
Das gehört ja zum Fußball dazu.
Narisch werde ich sowieso. Narisch werden wir auch. Ja, und es gibt sicherlich auch, Bruno Petzer ist ein Name, der mir sofort in den Sinn kommt, wo ich auch ein bisschen mehr wissen will. Ich habe immer nur den Namen und irgendwo die Tragik und ihn mit Bremen in Verbindung, aber nicht viel mehr. Und die Geschichten will ich einfach mal erzählt wissen in Jogobo.
Das Scheiballen in den 30ern, das Scheiballen, der ist im Prinzip der Kreisel in Österreich, ne? Der Schalker Kreisel in Österreich bei der Nationalmannschaft. Sie haben gescheiballt.
Ja, wie nennen wir denn? Also Österreich finde ich jetzt noch nicht so richtig catchy. Hast du irgendwie was? Also irgendwie
es gibt glaube ich, in Österreich gibt es so einen Ausdruck für das Lebensgefühl der Österreicher. Und das heißt, es ist lateinisch und heißt tu Felix Austria, du glückliches Österreich.
Tu Felix glücklich.
Austria.
Tu Felix Austria.
Ja. Du glückliches Österreich.
Sollen wir es so nennen? Tu Felix Austria?
Ich finde das gut.
Finde ich cool. Das wäre dann die 7. Folge. 7 ist sowieso auch eine verrückte Zahl. Das passt, finde ich. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe den Eindruck, unsere Folgen werden immer länger. Aber es gibt auch so viel zu erzählen. Vielen Dank, sagen Burkhard Hupe
und Sven Pister. Macht's gut.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.